Christian.
Clara.
Was schätzt du, wie viele Städte es in Deutschland gibt?
Das ist wirklich von allen Fragen, die du mir bisher gestellt hast, die Frage, bei der ich absolut gar keine Ahnung habe.
Keine gute Einschätzung.
Nein.
Ich fand es auch gar nicht so einfach, dazu Zahlen zu finden. Am Ende habe ich mich aber jetzt für das Gemeindeverzeichnis entschieden. Also die Städte, die auch wirklich Stadt- und Gemeinderecht haben. Mhm. Und das sind im Moment 2056 ungefähr. Okay. Und dann ist natürlich die nächste Frage, was glaubst du, wie viele Stadtwerke es gibt?
Auch eine gute Frage, auf die ich auch keine Antwort habe.
Gut die Hälfte, also 1000 Stück laut Fraunhofer-Institut. Okay. Und das ist ziemlich viel im Vergleich zu anderen Ländern, denn das sind ja im Grunde die kommunalen Versorger, die uns mit Strom- und Wärmeversorgung eben bereitstellen, aber auch ÖPNV und vieles mehr regeln. Und das zeigt, wie kleinteilig die Energiewende in Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern, weil es eben ungefähr 1000 Betriebe gibt, die das Ganze umsetzen müssen. Und natürlich nicht nur die, aber die sind ein entscheidender Hebel und müssen all das machen, worüber wir hier oft sprechen.
Genau, das hast du mir netterweise aufgeschrieben. Stadtwerke machen nämlich nicht nur, so wie ich dachte, zum Beispiel die Energieversorgung. Stadtwerke kümmern sich auch um Müll. Stadtwerke kümmern sich um den öffentlichen Personennahverkehr, auch um Ladeinfrastruktur für E-Autos. Das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Und sogar manchmal die Stadtbegrünung. Alles entscheidende Themen für uns hier im Klimalabor. Und deshalb haben wir uns heute Arndt Müller eingeladen. Er ist seit 1997 in verschiedenen Positionen bei den Stadtwerken Trier beschäftigt und heute deren Vorstand, kennt also die Stadtwerke und deren Arbeit super gut. Und wir wollen heute mit ihm über die Energiewende vor Ort sprechen. Denn das hast du ja gerade schon gesagt, manches wird im Bundestag beschlossen und dann sind irgendwie nicht alle Menschen in Deutschland super happy damit. Und ja, ich fürchte, die Stadtwerke sind dann teilweise die Menschen, die es so ein bisschen ausbaden müssen. Deswegen hallo und herzlich willkommen bei uns im Klimalabor, Herr Müller.
Hallo zusammen, ich freue mich heute mit euch über dieses Thema sprechen zu dürfen.
Bevor wir loslegen, wie immer der kurze Hinweis. Ihr findet alle Folgen des Klimalabors bei RTL Plus und zum Nachlesen auch auf ntv.de. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcasts@ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet das Klimalabor gerne bei Apple oder Spotify.
Herr Müller, dann also gleich zur ersten Frage. Sie haben es gehört, Sie sind im Moment heiß begehrt von der Politik und bekommen ganz viele neue Aufgabenbereiche. Was ist denn für Sie aus Ihrer Perspektive das drängendste Problem in der Energie- und Wärmewende?
Ich fange mal an mit der Energie. Ich glaube, dass das dringendste Problem ist, relativ schnell die Erzeugung im Stromsektor aufzubauen, nachhaltig aufzubauen. Und darüber hinaus gleichzeitig aber auch Flexibilitäten aufzubauen, damit der Strom eben auch dann zur Verfügung steht, wenn er verbraucht werden soll. Das ist eigentlich aus meiner Sicht die größte Herausforderung im Stromsektor. Im Wärmesektor gilt es einfach, sinnvolle Lösungen zu finden. Und unser Credo in Trier ist, dass wir sektorübergreifend uns die Themen anschauen. Das heißt, wir schauen in alle unsere Arbeitsbereiche hinein, was kann eigentlich dazu beitragen, den Wärmesektor schnell, nachhaltig grün zu gestalten.
Dann fangen wir auch mal mit dem Strom an. Da gibt es ja jetzt auch eine Kraftwerksstrategie von Seiten der Bundesregierung, in der es genau um diese Flexibilität, die Sie angesprochen haben, geht. Was bedeutet das für Sie vor Ort? Also wo kommen Sie her? Wie haben Sie bisher den Strom erzeugt und wie soll das künftig aussehen?
Also wir sind schon seit 2007 dabei, unsere Eigenerzeugungsquote aufzubauen mit Wind und Solar vorrangig. Ein klein bisschen Wasserkraft kommt dazu, ein bisschen Bioenergie kommt dazu über Blockheizkraftwerke. Und wir haben in 2023 jetzt die 70%-Marke überschritten. Das heißt, 70% dessen, was unsere Kunden verbrauchen, produzieren wir mittlerweile selbst. Das ist schon eine ganz gute Quote, finde ich.
Die ist besser als auf Bundesebene.
Genau, über dem Durchschnitt.
Ja. Ein ordentliches Stück über dem Durchschnitt, würde ich sagen. Mhm. Und wir möchten aber auch in gut 2 Jahren soweit sein, als dass wir die 100%-Marke erreicht haben.
In 2 Jahren schon?
In 2 Jahren schon, ja. Die Projekte sind entsprechend schon vorgearbeitet und müssen noch realisiert werden. Aber wir sind auch schon ein Stückchen länger dran. Ne? Und dann geht es eigentlich darum, wie weit bauen wir überhaupt noch aus? Und wir werden so auf circa 125-130% noch ausbauen. Und dann werden wir unsere Investitionsstrategie schlagartig ändern und werden Flexibilitäten aufbauen, weil wir die dann entsprechend viel zwingender brauchen als zusätzlichen Ausbau.
Das heißt, sie bauen sozusagen genug Wind- und Solarenergie aus, um 125 bis 130 Prozent der eigentlich benötigten Energie zur Verfügung zu haben, nur um das richtig zu verstehen.
So ist es, genau.
Und die bauen sie auch wirklich selbst? Also darf ich mir das so vorstellen, dass sie dann schauen, wo in und um Trier sich das anbietet?
Ja, wir haben eine Zielregion, in der wir arbeiten, in der auch unsere Kunden zu 70, 80 Prozent verortet sind, möchten also die Werthaltigkeit hier vor Ort steigern, investieren aber nie alleine, sondern meistens in Kooperation mit Kommunen, mit unseren Kunden, aber auch mit seit neuestem Industrieunternehmen, die sich direkt an der Erzeugungsanlage mitbeteiligen, sodass unsere Investitionen sich im Rahmen halten und wir die Investitionen auch ein Stück weit schieben können in die anderen Arbeitsfelder.
Und was würden Sie sagen, warum sind Sie das schon so früh angegangen? Also warum sind Sie so viel weiter als viele andere Stadtwerke? Kann man sich da was abschauen? Mir war jetzt nicht bekannt, dass Trier und die Region sich besonders stark anbieten für Solar- oder Windenergieanlagen. Also es ist jetzt wieder so, wo man sagen würde, ja gut, da oben im Norden, da gibt es so viel Wind, da ist das vielleicht auch ein bisschen einfacher. Das ist jetzt, glaube ich, in Trier nicht unbedingt so, dass die Bedingungen perfekt sind.
Es gibt unterschiedlichste Rahmenbedingungen und Teile dieser Rahmenbedingungen sind eigentlich auch perfekt in unserer Region. Wir sind eine Region mit stark konzentriertem urbanen Raum, also Stadt Trier oder umliegende mittelgroße Städte. Darüber hinaus haben wir aber sehr viel plattes Land und sehr viel Region um uns herum, was jahrelang ein Nachteil war, weil die Attraktivität nicht überragend groß war, jetzt im Zuge der Energiewende aber auch zu einem Vorteil generiert werden kann, weil wir auf diesen Flächen eben auch Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen ausbauen können. Und das hat diese Region sehr früh erkannt. Und wir haben deshalb auch schon relativ früh angefangen, diese Erzeugungskapazitäten mit den Kommunen gemeinsam auszubauen.
Und ist das etwas, wo Sie auf großen Widerstand gestoßen sind? Also wie Sie es schon sagen, Sie haben früh angefangen in den 2000ern und gab es da wie in anderen Teilen Deutschlands dann einfach keinen Widerstand? Wie haben Sie das kommuniziert?
Also wir hatten natürlich auch kritische Fragen und teilweise Widerstand. Aber wir haben immer versucht, unsere Kunden mit in die Wertschöpfung einzubinden. Ich mache ein Beispiel. Im Zuge der Energiekrise ist ja auch die Preisobergrenze im Strom bei 40 Cent eingeschoben worden, weil einfach die Energie an der Börse so teuer war. Wir haben anders gearbeitet hier in Trier. Wir haben all unsere grünen Mengen, die wir produziert haben, in das Kundenportfolio eingearbeitet, damit die Marktunabhängigkeit ein Stück weit gesteigert und konnten während der gesamten Zeit auf 37 Cent für unsere Kunden verbleiben. Und mittelfristig können wir eben jetzt auch wieder den Strompreis noch senken. Heißt also, wenn Sie grüne Mengen haben und selbst produzieren, hat der Kunde vor Ort was davon. Das muss er halt einfach auch im Geldbeutel spüren und dann steigt schlagartig die Akzeptanz.
So einfach kann das gehen. Und glauben Sie auch, dass Sie das langfristig halten können? Ich würde jetzt mal auf diesen zweiten Aspekt kommen, auf diese Flexibilität, die Sie genannt haben, wo es ja darum geht, zu erhalten. Mit was für Investitionen rechnen Sie da? Wird das ein richtiger Brocken für Sie? Weil Sie haben das jetzt so dahergesagt, würde ich sagen, als wäre das relativ leicht zu machen.
Ja, relativ leicht zu machen ist es nicht. Die Energiewende ist komplex. Und sie wird auch komplex bleiben. Das kann auch niemand so stark vereinfachen, wie sich das der eine oder andere wünscht. Aber wenn wir mal anfangen, nicht einfach nur zuzubauen, diese Flexibilitäten, sondern die, die wir schon im System haben, nutzbar zu gestalten, dann wird es ein gutes Stück günstiger für alle. Ich mache Ihnen ein Beispiel oder zwei. Wir haben unsere Trinkwasserversorgung komplett klimaneutral gestaltet. Das heißt, wir produzieren so viel Energie in dieser Sparte, wie sie auch tatsächlich verbraucht. Und die Trinkwasserhochbehälter waren jahrelang so geführt, als dass sie nachts befüllt wurden und tagsüber entleert, damit der Kunde eben sein Wasser vor Ort hatte mit dem richtigen Druck. Das haben wir dahingehend geändert, dass wir jetzt in Abhängigkeit von den zu erwarteten Trinkwasserbedarf, der dem zu erwarteten Erzeugungszustand unserer Wind- und Solaranlagen und ich sag mal in Abhängigkeit davon, ob wir genügend Strom vor Ort haben oder nicht, wird dieser Behälter dann befüllt mit grüner Energie, die wir selbst produzieren oder entsprechend entleert über eine Pumpturbine und wir erzeugen Strom. Das heißt, wenn Sie jetzt alle diese Trinkwasserbehälter, die ja schon mal bezahlt sind über das Trinkwasser, sinnvoll zusammenschalten, dann bauen Sie sich ein virtuelles Pumpspeicherkraftwerk. Und so müssen wir eigentlich arbeiten. Wir nehmen die vorhandene Infrastruktur und nutzen sie ein zweites Mal im Sinne der Flexibilität.
Das klingt nach sehr viel Digitalisierung und das
klingt auch nach MacGyver.
So könnte man es auch sagen. Also Sie sind ein hoch digitalisierter Konzern, wenn ich das richtig verstehe, und haben alle diese Daten auch zur Verfügung.
Ich würde behaupten, ja, wir sind auch da relativ früh an. Und eine Bestätigung haben wir bekommen. Letztes Jahr in der Bitkom-Studie waren wir von allen Energieversorgern auf Platz 1 deutschlandweit. Also so schlecht können wir der Digitalisierung nicht unterwegs sein. Und wir müssen halt einfach vieles digitalisieren, damit wir solche vorhandenen Potenziale auch heben können und sinnvoll ein zweites Mal nutzen können. Und uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir viele Daten aufnehmen. Wir haben viele Sensoren in unseren Netzen bei unseren Kunden, dass wir sie sicher über eigene Netze transportieren, ob das ein WLAN, ein IoT-Netz oder eben auch ein Glasfaserkabel ist, dass wir sie aber auch im eigenen klimaneutralen Rechenzentrum sicher ablegen, sodass der Kunde auch weiß, ja, meine Daten werden sicher transportiert und sicher abgelegt und befinden sich nicht in irgendeiner Cloud.
Das gilt dann aber auch, so verstehe ich das jetzt bei Ihnen, für andere Städte und Gemeinden, dass man, wenn man sich dort öffnet für Digitalisierung, dass man auch dort mehr Lösungen finden würde für aktuelle Probleme.
Ich bin davon überzeugt, dass man viele Lösungen, die wir hier in Trier umsetzen, skalieren kann und in anderen Städten 1:1 umsetzen kann. Genauso lernen wir aber auch von anderen Städten. Also es gibt nicht nur Trier, sondern es gibt auch andere Städte, die schon weit sind, andere Themen vorangeschritten sind. Und wir tauschen uns da aus. Und so soll es auch sein. Ansonsten wird alles zweimal oder dreimal entwickelt. Das ist wieder zu teuer.
Ich hatte ja auch im Intro gesagt, dass die Energieversorgung in Deutschland verhältnismäßig kleinteilig ist, weil es eben so viele verschiedene Stadtwerke gibt. Die sind ja sehr historisch gewachsen. Würden Sie sagen, das ist ein Vorteil, weil Sie sehr nah dran sind? Oder ist es eben doch auch ab und zu ein Nachteil, weil doch Informationen und Erfahrungswerte immer wieder auch verloren gehen?
Mein Opa hätte gesagt, es kommt drauf an.
Unsere Lieblingsantwort.
Genau, ne? Aber ich möchte es auch begründen. Ich glaube, dass man schon eine Mindestgröße haben muss, damit ein System auch sinnvoll profitabel aufgebaut werden kann. Aber eine gewisse Kleinteiligkeit ist dahingehend wichtig, als dass die Stadtwerke ihre Kundschaft, ihre Infrastruktur sehr, sehr gut kennt und auch die Potenziale, die wir eben mal kurz angerissen haben, dementsprechend sehr, sehr gut kennt und auch heben kann. Größere Konzerne haben diese Brille nicht an. Die denken groß, aber ich glaube, dass insbesondere bei der Energiewende viele Potenziale auch im Kleinen zu heben sind.
Und haben Sie eine kurze Einordnung, welche Größe es Ihrer Meinung nach mindestens braucht? Also was können alle Stadtwerke in Deutschland so weitermachen oder würden Sie sagen, 1000 ist vielleicht ein bisschen viel?
Ich glaube, es wäre auch vermessen von mir zu sagen, es dürften nur 500 sein. Ich glaube, auch mit Kooperationen zwischen kleineren und größeren Stadtwerken können wir schon ein gutes Stück weiterkommen und müssen dann nicht über die Anzahl der Stadtwerke sprechen.
Na gut, Sie sind da natürlich auch nicht ganz objektiv, würde ich jetzt mal sagen. Wie viele Kunden haben denn die Stadtwerke Trier?
Wir haben in Summe Privat- und Geschäftskunden plus Industriekunden 120.000.
Okay, das ist ja schon mal eine Einordnung, was dann wahrscheinlich, Sie zählen wahrscheinlich zu den mittelgroßen Stadtwerken.
So ist es.
Und Ihre Industriekunden, hätten die gerne auch einen Industriestrompreis, der aktuell diskutiert wird? Oder sind Sie glücklich mit den Preisen, die Sie anbieten können?
Ein Geschäftsführer eines Industrieunternehmens ist nie glücklich mit seinem Preis. aber wir stehen in einem engen Austausch und arbeiten zusammen an der Thematik. Und das finde ich das Wichtige. Und wir bieten unseren Kunden Beteiligung an Photovoltaikparks oder an Windparks an. Und haben unsere Situation als Stadtwerk umgestellt. Wir sind nicht mehr der Verkäufer des Stroms, sondern wir sind zukünftig der Bilanzkreisführer. Was heißt das? Das heißt, das Unternehmen gibt uns seine Verbrauchskurven und wir schauen, was können wir sinnvoll an Photovoltaikstrom und an Windstrom in dieses Profil einbauen, sodass die Residualmenge, die zukünftig sehr teuer am Markt einzukaufen sein wird, weil alle Wind und Photovoltaik ausbauen, das heißt, in den Zeiten, in denen kein Sonnenstrom und kein Windstrom zur Verfügung steht, wird der Strom sehr teuer an der Börse sein. Dass wir diese Mengen klein halten und dann über Flexibilitäten, die sowohl das Industrieunternehmen als auch wir haben, nochmal verkleinern und damit den Bilanzkreis optimal bewirtschaften, auch hinsichtlich der Kosten. Das Unternehmen hat dafür einen 10 Jahre Fixpreis as produced in der Anlage, hat rein Grünstrom, heißt also auch kein Problem mehr mit der CO2-Preisentwicklung und hat auch eine Option für die Jahre 11 bis 20 zu einem jetzt schon bekannten Strompreis.
Und diese Menge, diese Residualmenge, die kommt dann aus den Pumpspeicherkraftwerken? Oder wie wird dieser Strom, wenn das eben in Randzeiten, wo es wenig Wind, wenig Sonne gibt, welche Art von Strom soll das sein, damit er dann natürlich trotzdem CO2-neutral und grün ist?
Wir müssen da unterscheiden zwischen kurzzeitigen Flexibilitäten und saisonalen Flexibilitäten. Zu den kurzzeitigen zähle ich Tag-Nacht-Modus, ne, oder Sonntag auf Montag, ne, weil sonntags die Industrieunternehmen nicht arbeiten. Solche Verschiebungen, das sind für mich Kurzzeitverschiebungen. Da können wir mit Batterien arbeiten, da können auch Pumpspeicher aushelfen. Aber dann hört es irgendwann auch auf, weil dann einfach die Kapazität ausgereizt ist, auch bei Pumpspeichern. Die können halt eben auch nur eine gewisse Anzahl von Stunden. Aber eben auch in Winterzeiten, die sogenannten Dunkelflautezeiten, keiner hört sie gerne, aber die gibt es in jedem Jahr.
Es geistert immer herum, dieses Wort Dunkelflaute, ja.
Aber es gibt halt auch Zeiten, insbesondere im Winter, wo die Photovoltaik naturgemäß weniger produziert und eben entsprechend auch wenig Wind da ist. Und in den Zeiten brauchen wir eben auch sicher Strom. Und wir haben uns da unsere Region zunutze gemacht. Wir arbeiten mit den Landwirten vor Ort zusammen. Wir haben hier sehr, sehr viele Biogasanlagen, dezentrale Biogasanlagen, die eben aus verschiedenen landwirtschaftlichen Produkten dann Grüngas produzieren. Dieses Grüngas wird derzeit oder wurde immer in direkt zeitgleich in Blockheizkraftwerken in diesen Anlagen zu Wärme und zu Strom produziert, umgewandelt, unabhängig davon, ob die Sonne geschienen hat oder der Wind geweht hat. Wir haben jetzt ein anderes System aufgebaut. Wir haben diese Biogasanlagen an ein eigenes Biogasnetz, was wir gebaut haben, angeschlossen. Zapfen das Gas ab. Das heißt, der Landwirt wird nach Gas bezahlt und nicht nach produziertem Strom. Hat einen 15-Jahres-plus-5-Vertrag mit einer festen Vergütung mit Preisgleichklausel. Wir nehmen dieses Gas, fahren es in einen Pufferspeicher und aus dem Pufferspeicher in eine Druckwechselabsorption. Das heißt, wir trennen das CO2 von dem Methan und speichern das Methan im Erdgasnetz ein für den Winter. Weil wir haben einen Riesenspeicher, der nennt sich Erdgas. Und im Winter wird es da, wo die Wärmesenken sind, an Krankenhäusern, an Quartieren, zu Wärme und Strom in Blockheizkraftwerken wieder umgewandelt. Auch die Blockheizkraftwerke an den Biogasanlagen können im Winter hochgefahren werden, sodass wir dann neben, ich sage mal, dem Schwarmspeicher eben auch ein Schwarmkraftwerk aufbauen durch die vielen dezentralen Blockheizkraftwerke, die dann digital zusammengeschaltet werden und sinnvoll nach Bedarf gefahren werden.
Und mit diesem System, das Sie gerade beschrieben haben, kann der gesamte Bedarf im Winter gedeckt werden?
Noch nicht der gesamte Bedarf. Wir bewegen uns jetzt so bei 70%. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit, das ganze Thema weiter auszubauen.
Das klingt aber, als wären Sie wirklich sehr gut in der Zeit. Sie machen sich also keine Gedanken, weil wir das hier auch so oft zu hören bekommen, dass die Pläne der Bundesregierung kaum noch einzuhalten sind, die Klimaziele und die Ausbauziele für erneuerbare Energien. Bei Ihnen in der Region oder für Ihren Bereich machen Sie sich da aber keine Gedanken?
Wir machen uns ständig Gedanken. Die Frage ist ja auch, funktioniert unser System dauerhaft? Wie wächst unsere Region? Wie wächst der Stromabsatz? Und wie viel Erzeugungskapazität steht uns dauerhaft zur Verfügung? Welche Anlagen laufen aus, ne, und müssen repowered werden? All diese Fragestellungen sind dauerhaft zu betrachten. Und natürlich machen wir uns auch dauerhaft Gedanken. Aber ich sehe sehr, sehr gute Chancen, dass wir unsere Ziele erreichen können. Und ich mag es halt gar nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir sind immer positiv an die Themen rangegangen und das werden wir auch weiterhin tun.
Und was würden Sie sagen, sind noch die größten Hürden, die es für Sie zu überwinden gilt?
Ich glaube, dass wir mit der Wärmewende und Verkehrswende eigentlich die zwei größeren Themen vor der Brust haben. Die Wärmewende insbesondere, weil wir auch viele ältere Gebäude haben, auch viele in Trier, viele Gebäude mit Denkmalschutz hier haben,
Aus
die
römischen Zeiten, die älteste Stadt Deutschlands, wenn ich das nicht noch richtig in Erinnerung habe.
man nicht sagen, dann muss ich es nicht nochmal sagen.
Als Rheinland-Pfälzerin darf ich das auch noch mal einwerfen.
Oh, sehr schön. Eine lebenswerte Stadt, aber natürlich auch schwierig in der Versorgung, weil da können sie auch nicht einfach mal eine Wärmepumpe einsetzen. Das funktioniert noch nicht zumindest. Und deswegen machen wir uns da schon viele Gedanken mit den städtischen Vertretern gemeinsam, wie wir die Wärmewende in Trier gestalten können. Und der ÖPNV und die Verkehrswende allgemein ist auch noch ein Brett, was wir bohren müssen. Wir haben jetzt einen Zuschuss aus Berlin generiert. Wir werden jetzt in den nächsten 2 Jahren 40% unserer Busflotte auf Strom umstellen. Dann haben wir den Anfang gemacht, aber auch da sehen Sie, ist noch ein weiter Weg vor uns. Und wir sehen halt Energiewende immer, Stromwende, Verkehrswende, Wärmewende. Ne? Das muss man zusammen sehen. Und alle drei Thematiken haben auch Wechselwirkungen und können auch Synergien heben. Und das sollte dauerhaft betrachtet werden.
Jetzt haben Sie eigentlich schon ganz gut die Überleitung geschrieben. Ich hatte hier auch irgendwie mal am Anfang so ein bisschen scherzhaft, aber dann haben wir uns doch dagegen entschieden, einfach die Frage, wie gefällt Ihnen das Heizungsgesetz eingebaut, weil Sie uns dann doch nach Jahren der Beschäftigung damit jetzt langsam ein bisschen zu den Ohren raushängt. Aber jetzt kommt sie eben. Wie hat denn das Heizungsgesetz bei Ihnen eingeschlagen?
Also das Heizungsgesetz fand ich weniger schlimm als die Diskussion. Ich glaube, wir müssen auch nicht diskutieren, die Bekanntmachung und Diskussion über dieses Gesetz, die fand ich schon mehr als schwierig, ne? Also hat ja nichts mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun gehabt. Dass wir was tun müssen, ist ja auch logisch. Und dass wir auch ein Stück weit wegkommen müssen von den fossilen Energieträgern, ist auch klar. Aber ich finde, dass wir Freiheiten haben müssen und dass wir keine Deutschland-Schablone brauchen. Weil jede Region ist ein Stück weit anders und jede Region hat andere Rahmenbedingungen. Und wir haben hier andere Rahmenbedingungen als eine Stadt Berlin oder Bremen oder München. Ich habe eben schon mal gesagt, wir haben viel grünes Land um uns herum. Wir haben zentrale urbane Räume. Und ich würde gerne auch andere Methoden anwenden als die, die da beschrieben sind in dem Heizungsgesetz. Und ich glaube, dass auch sinnvoll andere anzuwenden sind. Und wenn ich eben gesprochen habe von den Blockheizkraftwerken, die, ich sage mal, im Schwarm für die Stromversorgung sorgen, dann habe ich das natürlich getan, in dem Hintergedanken, dass wir da auch große Wärmespeicher aufstellen, um die Wärme, die da parallel als Abwärme produziert wird, sinnvoll wieder in Quartieren einsetzen zu können. Und deswegen haben wir auch andere Rahmenbedingungen und ich würde die auch gerne nutzen dürfen und möchte nicht zu eng geführt werden von der Gesetzgebung und Freiheitsgrade nutzen dürfen.
Sie würden also lieber Blockheizkraftwerke statt Wärmepumpe benutzen und können aber nicht so richtig, höre ich das daraus?
Nein, aber es ist, ist jetzt nicht das, was zwingend forciert wird seitens der Politik, ne, diese Thematik. Und ich finde, wir sollten da, wo es sinnvoll ist, die Möglichkeit auch belassen. Und da, wo ich viel, viel Stromerzeugung habe aus Erneuerbaren, habe ich eben auch mit dem Einsatz von Flexibilitäten immer noch zu viel Strom und kann auch dezentral ein Stück weit Wasserstoff produzieren. Und dieser Wasserstoff kann mit dem eben abgespaltenen CO2 an der Biogasaufbereitungsanlage auch wieder zu Methan umgewandelt werden und einfachst im Erdgasnetz zwischengespeichert werden. Und diese dezentralen Möglichkeiten, die sollten wir nutzen. Wir sollten nicht wieder eine 100%-Strategie aufbauen und Abhängigkeiten zu Dritten aufbauen, sondern ich mag es immer, ein Stück weit Flexibilität zu haben in allen Lebenslagen. Das heißt aber auch, dass wir einen Teil dezentral machen und einen Teil zentral über Wasserstoffnetze. Und das meinte ich mit fehlender Schablone oder keine Schablone haben zu wollen. Da, wo die Kapazitäten schlummern, sollten wir sie heben dürfen.
Damit wären wir im Grunde wieder bei der Kleinteiligkeit der Versorgung in Deutschland als Vorteil. Aber ist das jetzt tatsächlich, um die Frage nochmal aufzugreifen, ist das jetzt etwas, das Ihnen möglich ist, auch nach der ganzen Anpassung des Gesetzes? Oder haben Sie immer noch das Gefühl, dass Sie in ein Korsett gezwängt werden und nicht alle Potenziale ausschöpfen können?
Nein, das Korsett hat sich ein Stück weit geweitet. Ich habe es als schlimmer erwartet. Wir haben immer noch eine Kraftwerkstrategie. Wir möchten zentral Großkraftwerke bauen, wasserstoffbasiert oder noch eine Zeit lang erdgasbasiert. Aber die Blockheizkraftwerke sind überhaupt nicht erwähnt und auch nicht als Potenzial erwähnt. Und auch die Bioenergie, die wir in Deutschland haben, sollte dezentral sinnvoll genutzt werden und vielleicht auch einen Förderrahmen erhalten. Das fehlt mir schon noch ein Stück weit.
Ich finde das interessant, weil das mal tatsächlich mal eine andere Perspektive ist. Häufig wird ja nach einer Strategie für alle gefragt und wir müssen uns mal einigen und mal festlegen und irgendwie, damit wir mal vorankommen. Sie sagen eher das Gegenteil. Lasst die Leute vor Ort machen und lasst uns das als Vorteil nutzen, diese Dezentralisierung. Und wir kriegen das schon jeder im Einzelnen hin.
Das sehe ich so, ja.
Und glauben Sie auch, also Sie sind tatsächlich ja jetzt so ein fast schon ein Vorzeigebeispiel, weil Sie schon sehr früh angefangen haben. Warum haben Sie damals so früh angefangen und warum glauben Sie, haben das andere Stadtwerke nicht getan? Also dann müsste man ja quasi Leitlinien finden, mit denen man eben dafür sorgen könnte, wie ihr es macht, ist uns relativ egal, aber ihr müsst alle klimaneutral werden. Dann glaube ich wieder, geht dann das Geschrei los, ja, wie sollen wir das schaffen ohne Unterstützung? Also wie könnte man da einen Weg finden, der für beide Seiten passt?
Ich glaube, das ist die Gretchenfrage. Ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube, es hat ein Stück weit auch mit den Philosophien in den Häusern und in den Räten zu tun, ne? In den Aufsichtsräten der Häuser. Denn ich glaube, wir können Stadtwerke haben, die regional ausgerichtet sind und für die Region arbeiten sollen, auch nach, im Sinne der Aufsichtsräte. Und es gibt Stadtwerke, die sollen Profit machen und entsprechend auch Profit abwerfen. Und auch da ist, glaube ich, der Zwischenweg das Richtige. Ne? Wir dürfen auch gerne Gewinne machen, aber zum Glück haben wir eben auch einen Aufsichtsratsvorsitzenden und einen Rat, der uns die Freiheit lässt, einen Teil der Gewinne wieder sinnvoll zu reinvestieren. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass wir Teile dessen, was wir erwirtschaften, auch wieder reinvestieren dürfen, sodass wir die Preise langfristig für unsere Kunden erträglich und besser gestalten können als der Markt um uns herum. Und dann, glaube ich, entwickeln wir ein System, was auch getragen wird von der Bevölkerung, von der Kundschaft und entsprechend dann auch skaliert werden kann.
Jetzt ist mir natürlich gerade am Ende noch eingefallen, wir hatten ja auch von E.ON und dem Umweltbundesamt, dass die bei sich feststellen in ihren Stiftungen und Untersuchungen und Umfragen, die sie machen, dass 60-70% der Menschen sich, glaube ich, inzwischen, ja, abgehängt war es nicht das Wort, aber eine negative Zukunft erwarten durch Energie- und Wärmewende. Stellen Sie das auch bei sich fest?
Nein, das kann ich so nicht sagen. Wir versuchen aber auch, unsere Kunden mit einzubinden. Die haben die Möglichkeit, bei uns mit zu investieren. Wir werden bald eine Preissenkung durchführen als Stadtwerk, ne, entgegen dem Trend bundesweit. Ich glaube, dass wir so eben auch ein Stück weit die Begeisterung hier aufrechterhalten. Und wir gelten in der Region auch als innovatives Stadtwerk, was uns auch Vorteile bringt. Wir kriegen Initiativbewerbungen. Ne? Wir hatten noch nie so viele Auszubildende wie im letzten Jahr. Also ich glaube nicht, dass die Menschen sich abgehangen fühlen, sondern im Gegenteil, ich spüre so einen Aufbruch, dass man sagt, nee, wir schaffen das gemeinsam und wir wollen diese Region energieneutral gestalten.
Und das löst gleichzeitig noch das Fachkräftemangelproblem. Das klingt tatsächlich ziemlich gut.
Ja, ich muss sagen, im letzten Jahr hatten wir wirklich noch nie so viele Auszubildende eingestellt. Wir haben eigentlich überhaupt gar keine Probleme in der Nachbesetzung von qualitativ hochwertigen Stellen. Wir schicken aber auch eigenes Personal zum Studium. Auch da gehen wir andere Wege als andere. Und die kommen aber auch dann wieder zurück und sagen, ja klar, will ich hier bleiben.
Wirklich spannend und positive Aussichten haben wir immer gerne hier, dass wir konstruktiv noch mal enden. Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank.